Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Wir werden immer mehr. Die Weltbevölkerung wächst und wächst und der Planet ächzt. Heute ist Weltbevölkerungstag der Vereinten Nationen. Wir verraten Ihnen, wann und warum die Weltbevölkerung wieder schrumpfen könnte. Und außerdem bis 17.30 Uhr, wie der chinesische Anbieter Huawei nach und nach aus dem 5G-Netz in Deutschland verschwinden soll, wie sich Kürzungen im Haushalt auf die Entwicklungshilfe auswirken könnten und wie ein Anti-Spionage-Gesetz in China zu Lieferengpässen bei Medikamenten in Deutschland führen könnte. Bei Ausschreibungen gibt es verschiedene Kriterien, wenn es um die Frage geht, wer den Zuschlag bekommt. Der Preis, na klar, ist wichtig. Die Geschwindigkeit, in der etwas ausgeführt wird, auch. Und die Qualität, die spielt natürlich eine große Rolle. Beim Ausbau des 5G-Netzes bekamen deshalb auch die chinesischen Anbieter Huawei und ZTE teilweise den Zuschlag von deutschen Netzbetreibern. Aber wurde da auch der Einfluss der chinesischen Staats- und Parteiführung mit eingebaut? Manche fürchten sogar Spionage und Sabotage. Ein Vorwurf, den Huawei zurückweist. Die Bedenken aber blieben und bleiben. Und heute bestätigte die Bundesregierung, chinesische Komponenten in 5G-Netzen, die werden bald verboten und müssen auch ersetzt werden. Philipp Eckstein berichtet.
Sicherheitsrisiken verringern, einseitige Abhängigkeiten vermeiden und Deutschland soll unabhängiger und krisenfester werden. Darum geht es bei der Einigung zum 5G-Mobilfunknetz. Das betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD.
Die heutigen Bedrohungslagen unterstreichen die Bedeutung einer sicheren und resilienten Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch mit Blick auf Gefahren durch Sabotage und Spionage.
Konkret sieht die Vereinbarung vor, bis spätestens Ende 2026 müssen im sogenannten 5G-Kernnetz alle Komponenten der chinesischen Firmen Huawei und ZTE entfernt werden. In den sogenannten Zugangs- und Transportnetzen muss das bis spätestens Ende 2029 passieren. Innenministerin Faeser stellte klar,
es wird keine Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger geben. Ich würde es auch nochmal sagen, das war auch dem Bundeskanzler sehr wichtig, dass die Sicherheit mit der Versorgung Mobilfunknetze für die Bürgerinnen und Bürger zu jedem Zeitpunkt gewährleistet wird.
O2, Telefonica, Vodafone und Deutsche Telekom begrüßten die Abmachung. Sie haben jetzt Planungssicherheit.
Philipp Eckstein war das. Was ist 5G eigentlich genau und woher kommen die Bedenken gegenüber Huawei und Co.? Hintergründe kommen jetzt von Gregor Lischka.
Das 5G-Netz ermöglicht ultraschnelle, vergleichsweise stabile und latenzarme Verbindungen, die beispielsweise für die Zukunft des autonomen Fahrens als unverzichtbar gelten. Das Problem: Für den Aufbau dieses Netzes wurde bereits auch günstige und innovative Technik chinesischer Hersteller wie etwa Huawei oder ZTE verbaut. Hersteller, die eng mit der chinesischen Regierung verbandelt sind.
Wir sehen und wir wissen, dass die chinesische Regierung intensiv damit beschäftigt ist, Einfluss auf Unternehmen zu nehmen. Die Kontrolle, besonders im Technologiesektor, ist essentiell.
Erklärt Janka Oertel, Sinologin und Politologin am European Council on Foreign Relations gegenüber der ARD, den Einfluss der chinesischen Regierung auf chinesische Unternehmen.
Dass man verstehen muss, dass es kein normales Verhältnis ist, wie wir das bei uns haben, wo es eine große Unabhängigkeit gibt, sondern dass grundsätzlich der Staat ein großes Durchgriffsrecht hat, Durchgriffsmöglichkeiten hat und sich diese auch verschaffen kann.
Chinesische Komponenten seien daher aus Sicherheitsgründen sofortig und vollumfänglich aus dem deutschen 5G-Netz zu entfernen, hieß es dazu aus dem Bundesinnenministerium vor einiger Zeit. Dies stellte die Mobilfunknetzbetreiber wie etwa die Telekom, Telefonica und Vodafone allerdings vor eine große Herausforderung. Bei einem kurzfristigen Verbot und Abbau dieser technischen Komponenten warnten sie bereits vor drastischen Konsequenzen für die Qualität des deutschen Mobilfunknetzes. Nun hat man sich aber offenbar darauf geeinigt, dass die Netzbetreiber noch etwa 1,5 Jahre Zeit haben, um einen ersten Teil der Sicherheitsvorgaben der Bundesregierung umzusetzen.
Das war ein Beitrag von Gregor Lischka. Es gibt da gerade eine Werbung. Eine Frau steht an der Supermarktkasse und quält sich mit der Kartenzahlung. Das Zahlungsgerät und die Karten wollen nicht zurecht miteinander. Hinter der Frau steht ein Mann an einer anderen Kasse und zahlt mit seinem Apple-Handy. Und natürlich klappt das wunderbar. Na klar, ist auch ein Werbespot von Apple. Sicher ist, Zahlungen mit dem Handy per NFC-Chip werden immer verbreiteter, Aber die EU-Kommission sorgt sich, dass Apple seinen Zahlungsdienst auf seinen Smartphones bevorzugt. Das könnte den Wettbewerb einschränken. Deshalb hatte Apple Anfang des Jahres einen Kompromissvorschlag gemacht, um einer Milliardenstrafe zu entgehen. Der US-Konzern und die EU-Kommission haben sich jetzt geeinigt. Caroline Born berichtet.
Es ist das Ende eines jahrelangen Streits, in dem Apple schließlich eingelenkt hat. Der Vorwurf, der Konzern habe sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Apple abused its dominant position by restricting access to the technology needed to make payments by iPhones.
Apple habe, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, seine herausgehobene Marktposition ausgenutzt, indem es den Zugang zu einer Technologie eingeschränkt habe. Gemeint ist die Nahfeldkommunikation NFC. Sie stellt beim Bezahlen im Geschäft mit einer mobilen Geldbörse eine drahtlose Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Lesegerät an der Kasse her. Künftig können auch andere Entwickler von mobilen Geldbörsen und Zahlungsdiensten diese Technologie nutzen. Kostenlos. Dass dies bisher auf iPhones nur für Apple Pay möglich war, hatte Apple unter anderem mit Sicherheitsüberlegungen erklärt. Die Zugeständnisse hat Apple bereits im Januar angekündigt. Nun haben die EU-Wettbewerbshüter sie akzeptiert. Bis zum 25. Juli muss Apple das auf seinen Mobiltelefonen installierte Bezahlsystem für Wettbewerber öffnen. Zum Beispiel für den Bezahldienst Vero von deutschen Banken. Er ist Anfang des Monats gestartet, bisher sind damit aber nur Überweisungen von einem Handy auf das andere möglich. Erst in Zukunft soll man damit mobil und online bezahlen können.
Grundsätzlich ist es aus Verbrauchersicht zu begrüßen, dass auf Druck der Europäischen Kommission Apple den Zugang zu seiner NFC-Schnittstelle auf den iPhones auch für Drittanbieter von mobilen Geldbörsen geöffnet hat.
Sagt Mika Blin, Referent bei der Verbraucherzentrale Bundesverband im Team Digitales und Medien.
Das führt zu mehr Innovation in dem Markt für mobile Geldbörsen und zu einer größeren Auswahl für die Verbraucherin.
So sieht es auch die EU-Kommission. Eine Einschränkung von Innovation und Wahlfreiheit schade nicht nur den Verbrauchern, so Vestager, sondern sei auch illegal.
This reduction in choice and innovation is harmful. It's harmful to consumers and it's illegal under EU competition rules.
Mit der Zusage Apples sind die wettbewerbsrechtlichen Bedenken aus Sicht der EU-Kommission ausgeräumt. Hält sich ein Unternehmen nicht an die Regeln, drohen in der EU hohe Strafen von bis zu 10% des Jahresumsatzes. Erst vor kurzem wurde Apple eine Milliardenstrafe aufgebrummt, weil der Konzern laut Kommission seine Marktmacht missbraucht hat, indem er App-Entwickler zu sehr eingeschränkt hat. Weitere Verfahren gegen Apple laufen noch.
Caroline Born berichtete aus Brüssel. Zur Zeit Jesu Geburt war die Welt nicht gerade ein Dorf. In Rom lebten zum Beispiel laut Schätzungen bis zu 1 Million Menschen. Sicher aber ist, es war deutlich leerer auf unserem Planeten. Vor etwa 2000 Jahren lebten nur 150 bis 300 Millionen Menschen auf der Erde. Heute sind es etwa 8 Milliarden. Das Bevölkerungswachstum war vor allem in den letzten 100 Jahren enorm. Einmal im Jahr begehen die Vereinten Nationen den Weltbevölkerungstag, auch heute. Und dieser Tag ist nicht gerade als Feiertag gemeint, denn das Bevölkerungswachstum stellt die Menschheit und den Planeten vor Herausforderungen. Heute Abend veröffentlichen die Vereinten Nationen neue Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung. Und Frank Sviatschny, der kennt die Details. Er forscht am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden und ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Hammer.
Erste Erkenntnisse der UN-Prognose haben Sie bereits geteilt. Demnach wird die Weltbevölkerung noch bis zum Jahr 2084 wachsen. Danach könnte die Bevölkerung schrumpfen. Warum ist das wichtig?
Das ist natürlich wichtig, weil die Anzahl der Menschen, die in Zukunft noch versorgt werden muss, in deren Gesundheit und Bildung investiert werden muss, eine wichtige Entscheidungsgrundlage für ganz unterschiedliche Politikbereiche darstellt.
Herr Sviatschny, ist das jetzt eine eher schlechte Sache also, wenn die Weltbevölkerung wächst und wächst?
Nun, Wachstum und Schrumpfung haben beide Vor- und Nachteile. Die Alterung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber es ist eher die Geschwindigkeit des Wandels, die wesentlich ist dafür, ob es gelingt, Infrastruktur, Wohnen, Wirtschaft, Sozialversicherungssysteme etc. An die wachsende Bevölkerung anzupassen und in einigen Ländern natürlich auch an die schrumpfende Bevölkerung. Wenn wir das global betrachten, dann hängt aber es nicht so sehr von der Anzahl der Menschen ab, sondern vom ökologischen Fußabdruck. Wenn wir ein Kind betrachten, das in ein reiches Land geboren wird, ist der Fußabdruck in Zukunft wesentlich größer als in den Ländern mit einem niedrigeren Einkommensniveau.
Jetzt war die Entwicklung der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten rasant. Ich habe mir heute Kurven angeguckt, die wirklich ganz, ganz steil nach oben gehen, in großer Geschwindigkeit. Laut UN-Bestandsaufnahme wächst jetzt die Bevölkerung aber nicht mehr so rasant wie in den vergangenen 50 bis 100 Jahren. Warum ist das so?
Das hängt damit zusammen, dass die durchschnittliche Anzahl der Geburten je Frau in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken ist. Allein von 1990 bis heute um etwa ein Kind je Frau. Derzeit werden im Durchschnitt weltweit je Frau 2,2 Kinder geboren. Und das bedeutet, dass das Geburtenniveau nur noch knapp über dem sogenannten Bestandserhaltungsniveau liegt. Das ist also das Niveau, was garantiert, dass die Bevölkerung langfristig stabil bleibt. Ist die Fertilität unter diesem Niveau, beginnt die Bevölkerung zu schrumpfen.
Menschen in Armut bekommen mehr Kinder. Familien in Armut bekommen im Schnitt mehr Kinder. Stimmt die Aussage so oder sagen Sie als Fachmann, das ist zu platt?
Global betrachtet stimmt es. Vor allen Dingen in den Ländern, in denen Frauen noch sehr viele Kinder bekommen, ist Bildung eine der wesentlichen Faktoren, die für eine niedrigere Anzahl an Kindern verantwortlich ist. Frauen, die Zugang zu Bildung haben, bekommen später ihr erstes Kind. Und die Vermeidung von den Teenager-Schwangerschaften ist natürlich auch ganz wichtig für die Zukunft und die Gesundheit von Mutter und Kind.
Lassen Sie uns nach Afrika schauen. Sie haben heute gesagt per Pressemitteilung, genauer Sub-Sahara-Afrika nimmt da sozusagen eine Schlüsselrolle ein in den kommenden Jahrzehnten, auch mit Blick auf die Weltbevölkerung. Wenn ich es richtig sehe, wird dort der größte Zuwachs erwartet. Warum?
Ja, tatsächlich wird die Bevölkerung in Subsahara-Afrika noch von heute etwa 1,2 Milliarden Menschen auf etwa 3,3 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts anwachsen. Und das hängt ebenfalls mit dem Geburtenniveau zusammen, das in Subsahara-Afrika noch vergleichsweise groß ist. Bei 4,3 Kindern in etwa liegt es derzeit. Die UN gehen in ihren Berechnungen davon aus, dass von diesem Niveau in den nächsten Jahrzehnten über die nächsten Generationen auch in Subsahara-Afrika dieses sogenannte Bestandserhaltungsniveau erreicht werden wird. Aber diese sehr junge Bevölkerung in Afrika wächst aufgrund der demografischen Trägheit trotzdem noch um einige Jahrzehnte weiter.
Großes Bevölkerungswachstum, weiterhin leider viel Armut in Afrika und dadurch viele Menschen, die sagen, ich will aus der Armut raus, ich will auswandern, zum Beispiel in Richtung Europa. Wenn wir uns das anschauen, Sie sagen gerade möglicherweise bis zu 3 Milliarden Menschen in Afrika, wird das die Zahl von Migranten in Richtung Europa weiter erhöhen?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie die Aufnahmebedingungen in Europa sich gestalten werden in den nächsten Jahrzehnten. Tatsächlich ist natürlich der Unterschied im Wohlstandsniveau ein großer Treiber für Wanderungswünsche. Aber auch hier sollte man sich im Klaren sein, dass es nicht die ärmsten Menschen sind, die migrieren. Denen fehlen dazu einfach die Ressourcen.
Guter, wichtiger Punkt am Ende. Und das war Frank Siaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Vielen Dank.
Ich danke.
Über die Vor- oder Nachteile der Haushaltskürzungen der deutschen Bundesregierung kann man trefflich streiten. In der vergangenen Woche haben sich ja die Spitzen der Ampelkoalition im Grundsatz auf einen neuen Haushalt geeinigt, auf die Grundpfeiler. Und eine Vertreterin einer Hilfsorganisation, auch Stichwort Afrika, die sagt nun, wie wir gleich hören werden, die Kürzungen im Haushalt, die könnten Menschenleben kosten. Es geht um mögliche Kürzungen in der Entwicklungshilfe. Claudia van Laak berichtet.
Die Zahl ist noch nicht offiziell bestätigt, aber voraussichtlich soll der Entwicklungsetat um 1 Milliarde Euro sinken und auch der Bereich humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt soll mit 100 Millionen weniger auskommen. Dies ruft die Hilfsorganisationen auf den Plan. Dagmar Prühn ist die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt.
Das kostet Menschenleben. Daran hängen viele Projekte überall auf der ganzen Welt. Und auch für Brot für die Welt hieße das, dass wir zahlreiche wichtige und gute Projekte nicht in dieser Art fortführen dürfen und können.
Bereits im letzten Jahr musste die evangelische Hilfsorganisation mit 10 Millionen Euro weniger an staatlichen Geldern auskommen. Nun muss man sich vermutlich auf größere Einschnitte einstellen.
Und von daher bedeutet für uns ein Rückgang, dass wir nicht neue Projekte starten können und dass Projekte, die auslaufen, beendet werden müssen. Und das ist schmerzhaft.
In der nächsten Woche wird das Bundeskabinett den Haushalt 2025 beschließen. Nach der Sommerpause geht es dann in den Bundestag. Dagmar Prühn setzt auf die Parlamentarier.
Und da hoffe ich, egal was ich am 17. Juli höre, dass Korrekturen nach oben stattfinden werden.
Gab es lange Jahre einen parteiübergreifenden Konsens über Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Entwicklungszusammenarbeit, sehen sich das entsprechende Bundesministerium und auch die Hilfsorganisationen zunehmenden Angriffen ausgesetzt. Sie müssen stärker als früher begründen, warum diese Ausgaben auch dem eigenen Land nutzen. Dagmar Prühn sagt es so.
Die Nachfrage, ob Entwicklungszusammenarbeit wirkt, ist absolut richtig und wichtig, muss man stellen. Die Nachfrage, was nützt uns das, ist völlig legitim. Und da immer wieder herauszustellen, was bedeutet globale Sicherheit, was bedeutet globale Resilienz, gerade mit Blick auf Klima, auf Krankheiten, auf Kriege, das ist extrem wichtig. Und gleichzeitig ist aber auch unsere Rolle als kirchliches Entwicklungswerk zu sagen, man lässt Menschen nicht verhungern. Punkt.
Brot für die Welt kritisiert in diesem Zusammenhang einen wachsenden Populismus. Einzelne Entwicklungsprojekte würden skandalisiert und damit die gesamte Arbeit in Frage gestellt. So hatte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger behauptet, die Bundesregierung finanziere mit über 300 Millionen Euro den Radwegebau in Peru. Diese Zahl hatte sich im Nachhinein als falsch erwiesen.
Politik lässt sich gerade zum Teil sehr von populistischen Stimmen jagen und es macht mir Sorge. Und es macht mir Sorge, wenn ein Wir gegen die anderen gegeneinander ausgespielt wird, egal auf welcher Ebene, ob national oder international.
Der Dachverband für Entwicklungspolitik, FENRO, hat sich ebenfalls zu den anstehenden Kürzungen geäußert. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung gefährde Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und globale Gerechtigkeit, heißt es in einer Mitteilung.
Claudia van Laak war das. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb reisten in der Vergangenheit Inspektoren aus Deutschland nach China, um dort die Produktion von Medikamenten für den deutschen Markt zu überwachen. Bei vielen Medikamenten, zum Beispiel Antibiotika, sind wir in Deutschland auf die Medikamente Made in China angewiesen. Das Problem, viele deutsche Inspektoren meiden China gerade. Hintergrund ist ein Antispionagegesetz. Pharmaverbände warnen jetzt, dass es zu Engpässen bei Medikamenten kommen könnte. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
Wenn es um Spionage geht, geraten in der chinesischen Propaganda schnell Ausländer ins Visier. In diesem Video entpuppt sich ein ausländischer Passant, der nach dem Weg zur U-Bahn fragt, als Spion. Die Botschaft, chinesische Bürgerinnen und Bürger sollen bei Kontakten mit Ausländern besonders wachsam sein. Was genau als Spionage gilt in China, ist aber auch ein Jahr nach dem Inkrafttreten des neuen Anti-Spionage-Gesetzes nicht klar. Die Mehrdeutigkeit von zentralen Begriffen in dem Gesetz macht es für Unternehmen sehr schwer, die möglichen Risiken einzuschätzen, kritisiert Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer. Welthandelskammer in Peking. Besonders betroffen Arzneimittelkontrollen in China. Pharmaunternehmen brauchen Qualitätszertifikate, bevor sie Medikamente oder Wirkstoffe aus China einführen dürfen. Ausgestellt werden diese von deutschen Inspektoren, die bis 2019 regelmäßig nach China reisten. Doch mehrere Bundesländer, darunter Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz, haben die Reisen ausgesetzt. Erst wegen der Corona-Pandemie, dann aus Sorge über das chinesische Anti-Spionage-Gesetz. Die sichere Rückreise der Inspektoren sei nicht gewährleistet, heißt es in den zuständigen Ministerien auf Anfrage. Auch Dorothee Brackmann vom Verband Pharma Deutschland hält das Risiko für Inspektoren derzeit für wenig kalkulierbar.
Die gehen also in die Unternehmen und schauen dort, die machen Notizen, die erfassen Daten und die haben einfach Angst vor Repressalien oder schlimmstenfalls vor Verhaftungen, wenn sie dorthin reisen und die Werke kontrollieren.
Notizen machen, Daten erfassen, ist das schon Spionage? Das chinesische Gesetz definiert nicht genau, in welchen Fällen Informationsbeschaffung als Spionage ausgelegt werden kann. Daher drohten in Deutschland jetzt wegen abgelaufener Zertifikate Medikamentenengpässe, warnt Brackmann.
Insbesondere geht es um Antibiotika, aber auch Psychopharmaka, Antidepressiva, Blutdruckmittel, Diabetesmittel und auch Krebsmittel.
Einige Bundesländer haben sich zwischenzeitlich mit Fernbewertungen beholfen, also etwa Kontrollen schriftlicher Unterlagen. Aber das sei nicht dauerhaft möglich, heißt es. Das Bundesgesundheitsministerium betont, man nehme die Sorgen der Länder ernst und arbeite an einer Gesetzesänderung, die es deutschen Herstellern erlauben soll, über Zertifikate aus Drittstaaten die Qualitätssicherung nachzuweisen. Aber auch das ist keine Dauerlösung. Die Pharmaindustrie wünscht sich Ausnahmeregelungen für Inspektoren. Sie sollten in China quasi wie Diplomaten besonderen Schutz genießen. Die Europäische Handelskammer in Peking fordert insgesamt mehr Rechtssicherheit. Die chinesische Regierung müsse dafür sorgen, dass unabhängige Prüfer die Produktionsabläufe kontrollieren können, um so die Einhaltung chinesischer und internationaler Gesetze zu gewährleisten, sagt Kammerchef Eskelund. Doch dass die chinesische Führung ihr Anti-Spionage-Gesetz ändert oder deutschen Inspektoren Ausnahmeregelungen gewährt, ist nicht abzusehen. Im Außenministerium in Peking heißt es auf Anfrage, das Gesetz ziele nur auf wenige Verhaltensweisen ab. Wer sich an die Gesetze halte, habe nichts zu befürchten.
Das war Ruth Kirchner in Peking und von dort gehen wir nach Frankfurt am Main. Im Handelssaal der Deutschen Börse steht mein Kollege Stefan Wolf. Hallo Stefan.
Hallo.
Es gibt heute ein Top-Thema. Neue Inflationsdaten in den USA, das bewegt dort Wählerinnen und Wähler und den Wahlkampf, das bewegt aber auch Anleger auf der ganzen Welt. Wie sehr steigen die Preise in den USA noch?
Im Juli im Jahresvergleich um 3,0% und damit ist die Geduld der Anlegerinnen und Anleger belohnt worden, denn man hatte im Vorfeld damit gerechnet, dass die Inflationsrate bei 3,1% liegen würde. Ein ganz kleiner Punkt mit einer ganz großen Wirkung, denn nun geht man davon aus, dass die US-Notenbank in der Lage sein wird, bereits im September eine Zinssenkung vorzunehmen, die ja hier herbeispekuliert wird und das schon seit einigen Monaten.
Und warum ist all das, auch so eine Zinssenkung, so ein wichtiges Thema auch in Deutschland?
Nun, niedrige Zinsen machen verzinste Wertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen, unattraktiver gegenüber Aktien. Man erhofft sich also durch niedrigere Zinsen einen neuen Schwung an den Aktienmärkten. Außerdem werden Kredite für Unternehmen günstiger. Das heißt, die Investitionen könnten ebenfalls wieder hochgefahren werden. Und das auf beiden Seiten des Atlantiks, weshalb der deutsche Aktienindex 134 Punkte oder 0,7% zulegt auf 18.541 Punkte.
Und jetzt schauen wir mal auf ein Land, wo es gerade nicht nach Zinssenkungen ausschaut. Großbritannien.
Ja, denn wenn es in der Wirtschaft zu gut läuft, dann verbieten sich Zinssenkungen, weil die Wirtschaft dann zu stark nach oben angetrieben werden könnte. Und das scheint in Großbritannien der Fall zu sein. Die Wirtschaft ist um 0,4% gewachsen. Klingt erstmal nicht so viel, ist aber doppelt so schnell, wie von Ökonomen vorhergesagt worden ist. Und das hat dazu geführt, dass man glaubt, dass es erstmal keine Zinssenkung geben wird. Das Pfund deshalb auf ein 4-Monats-Hoch gestiegen.
Und auf Zinsen schauen aktuell auch die großen Immobilienkonzerne.
Das tun sie, denn sie haben es dann natürlich etwas günstiger, neue Immobilien zu kaufen. Vonovia ist deshalb gefragt mit einem Plus von 3,5%.
Zum Schluss der Blick auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Weil in den USA die Zinsen sinken könnten, steigt der Euro um einen halben US-Cent auf 1,0872 $. Die Umlaufrendite ist um einen Basispunkt gestiegen auf 2,57%. Und wenn die Zinsen sinken, dann wird auch Gold attraktiver. Und das merkt man hier schon im Vorfeld. Ein Plus von $36.25 bei $2,420,60.
Stefan Wolf in Frankfurt. Ich bin Benjamin Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören.